Ja, meine Damen und Herren, ich bin froh, dass ich wieder mal heute über etwas anderes reden als über den Gallus. In St. Gallen ist ein Gallus-Tsunami losgebrochen. Und wenn man als Historiker schafft, St. Gallen im Historischen Völkerkundemuseum, dann ist man da voll eingespannt, voll dabei. Man kann zwar auch ein paar ein subversive Sachen dabei machen, die einem sehr gut tönt bei dem Thema, aber es ist doch ein Overkill. Und also wie gesagt, es ist eine Wohltat, jetzt hier unten zu sitzen am See und einmal wieder über etwas anderes zu reden. Wobei, ich mache gerade wieder den Bogen zurück zum Historischen Völkerkundemuseum. Wir haben vor einiger Zeit, also dieses Jahr, haben wir eine kleine Schenkung bekommen, eine wunderbare Schenkung von der Familie Klauser, die Sie vermutlich alle kennen. Die Klausers von Urschach. Sie haben ein bisschen Platz gebraucht im Estrich oder im Keller oder wo auch immer. Und haben gefunden, jetzt gehen Sie hier ein bisschen Material auf St. Gallen, in unser Museum. Nicht, weil es jetzt findet, das Chorhaus wäre schlecht, um das dort deponieren, aber wenn das bei uns St. Gallen ist, ist es halt doch irgendwo, zirkuliert es besser und kommt mehr unter die Leute und es wird mehr damit gemacht, einfach, als wenn das zu Ostern ist. Und es hat nun ein paar ganz tolle Sachen, wo wir sofort also, gesagt haben, das ist wie Weihnachten. Und eine so eine Sache würde ich euch vorstellen. Gerd, kannst du das Bild zeigen? Also, ich würde sie zu vorne rein gerade ein bisschen enttäuschen und gleichzeitig lustig machen. Über das Bild wissen wir relativ wenig. Aber die Fragen, die das Bild stellt, die sind unheimlich interessant. Die Räume, die das Bild auftut, sind wirklich toll und ich würde Ihnen das heute jetzt ein bisschen vordemonstrieren. Das Foto wird uns sogar noch in die Ornithologie führen. Es wird uns in die Fotogeschichte führen. Es wird uns auch zum Photoshop führen. Also lassen Sie sich einfach mal überraschen. Fangen wir an mit dem Bild selber. Was wissen wir über das Bild? Wir wissen eigentlich ziemlich wenig. Wir wissen, der Herr links, der hier sehr stolz und sehr gepflegt und zivilisiert auf dem Kamel hockt, das ist der Albert Klauser. Darmhändler, Liegenschaftenhändler, Kavallerieoberst und auch noch Rosshändler aus Rorschach, der Urgroßvater von Martin Klauser, der Sabine Klauser und der Musiker Urs, richtig, sorry, von Urs Klauser. Wir wissen auch, dass da hinten dran ist die Cheops-Pyramide und die Sphinx, da kennen Sie alle, ein paar sind sicher auch schon da gewesen, nehme ich mal an. Mehr wissen wir aber nicht. Auch Klauser selber wissen wenig über das Bild. Der Martin hat mir erzählt, dass das Foto sich einfach aufbewahrt worden, so sieht es aus im Original, als etwas Besonderes. Da hat man einfach behalten. So etwas werfen wir nicht einfach weg. Man hat aber nichts Genaues gewusst. Es gibt so Geschichten, ja, der Oberst Klauser, der sei wie durchgekommen als Kaufmann und Darmhändler. Wobei, der sei eher im Osten gewesen, wo er seine Geschäfte macht und nicht in Ägypten und in Nordafrika. Aber viel mehr weiss man eigentlich nicht. Ja, und jetzt aber fangen die spannenden Fragen an. Wenn man ein Bild so anschaut, ist man sicher, sind wir sicher, dass das tatsächlich vor Ort aufgenommen worden ist? Sind wir sicher? Ist das wirklich das Oberägypten? Das Unterägypten, also das Gizeh, ist das wirklich bei den Cheops-Pyramiden und bei den Sphinx? Oder ist das in einem Fotostudio? Ist das eine Fototapete? Sind das da vorne irgendwelche Kamele vom Zirkus Knie oder von wem auch immer? Wir wissen es schlicht nicht. Wir müssten jetzt die Abklärung von Spezialisten machen. Wir wissen aber, dass es so Fotos gegeben hat, ein vergleichbarer Fall aus Nordamerika ist uns letztes Jahr im Museum begegnet. Leider habe ich es jetzt nicht dabei. Ich habe gefunden, da kommen nur Rorschacher-Sachen her, nicht St. Galler-Sachen. Es gibt ein berühmtes Bild aus der Stickerei Blüte, der St. Galler von 1876. Das heisst, drei grosse Industrielle am Niagara-Fall. Vorne gekleidete Herren in so steife Anzüge mit Zylinder und so schweren Hosen und schweren Jacken sitzen vor dem Niagara-Fall, oder? Und auch dort, wenn man genau her schaut, zeigt man sich so, da stimmt etwas nicht. Der Schatten ist zum Beispiel komisch, wo die Leute werfen. Werft man vor dem Niagara-Fall so einen Schatten? Und dann haben wir ein bisschen hin und her gefragt und geschaut und gemacht. Und dann haben wir von einem Fachmann einen sehr verblüffenden Bescheid bekommen. Der hat nämlich gesagt, es ist beides richtig. Es ist im Studio gemacht und es ist vom Niagara-Fall. Die Auflösung, damals in den 1870er Jahren, hat der Niagara-Fall schon sehr viele Touristen gehabt, aber die Fototechnik war noch nicht wahnsinnig ausgefeilt. Und dann haben sich halt die Fotografen geholfen, indem sie ein kleines Studio eingerichtet haben, mit einer Fototapete, und das Studio war wettersicher gewesen. Es war einigermaßen gut ausgeleuchtet gewesen, also egal, wenn man gekommen ist zum Niagara-Fall, man konnte in das Fotostudio, konnte vor die Kulissen stehen und ist abgeknipst worden, völlig sauber und problemlos. Und daheim hat man können sagen, schaut, ich war beim Niagara-Fall gewesen. Und das ist echt stumm. Also es kann durchaus sein, dass da irgendetwas in dieser Art auch war. Man muss da genauer abklären. Der Martin hat dann auch gesagt, ja, Familie Klauser ist ja auch verwandtschaftlich verbunden mit der Fotodynastie Labhart. Jetzt hätte es ja können sein, dass vielleicht Labhart da unten auch so exotische Fototapeten hatten und für besonders vermögende Leute vielleicht sogar noch zwei, drei Kamele. Hat dann der Martin gesagt, er kennt nur das Foto, oder? Wenn jetzt Labhart tatsächlich so Sachen gemacht hätte, die berühmten Fotografen von Rorschach, dann müsste es mehr so Bilder geben. Vielleicht auch mit irgendwelchen St. Galler Regierungsräten oder was weiß ich. Oder auf einem Kamel überhaupt vor der Pyramide oder Pfarrer oder was weiß ich. Das ist mal ein ganz interessanter Aspekt, der sich da auftut bei dem Foto. Ein zweiter, der mir persönlich ist, noch mehr Eindruck macht, oder? Das Foto stammt aus dem Jahr 1890. Wer da kann sich, St. Gallen oder zu Rorschach, wer kann sich so Reise leisten im Jahr 1890? Grob gesagt, der Louis zuckt noch mit den Schultern, der Louis Becker, oder? Kannst du eine Prozentzahl sagen? Sag 1%, 2%, was würdest du sagen?
100%.
Ein halbes, der Eis. 1% der Leute kann sich so eine Reise leisten, oder? Die anderen, die können irgendwie auf der Jahrmarkt erste Filmaufnahmen anschauen aus fremden Ländern. Oder sie können auf St. Gallen ins Völkerkundemuseum irgendwelche Objekte anschauen aus fernen Ländern. Und damit hat sich's, oder? Die zu den Eliten gehören, zu den gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen, die können tatsächlich diese Sachen anschauen. Oder? Und das ist auch ein Aspekt, der da mitschwingt bei dem Bild. Sehr interessant, oder? So unser einer, der kann so ab den 60er Jahren, grob gesagt, so ein bisschen ins Ausland eine Ferien machen, wirklich so auch wie in fremde Länder. Das ist auch etwas, wo also sehr spannend ist. Umso faszinierender war dann für uns alle da, uns Durchschnittsleute, wenn die Exotik zu uns auf St. Gallen kam oder auf Rorschach, zum Beispiel wilde Tiere, die wir zeigten, Elefanten oder eben auch Kamele oder Löwe oder sogar Völkerschauen, also irgendwelche Schwarze oder irgendwelche Lappländer oder irgendwelche Siamesen, die da ihre Show abgezogen haben. auf dem Jahrmarkt. Da ist vor allem im 19. Jahrhundert sehr beliebt gewesen. Und Sie müssen sich vorstellen, also, vielleicht nur mal da schnell, Kamele sind nicht wahnsinnig aufregend und wahnsinnig sympathische Tiere, aber vielleicht zählen auch etwas zu einem Elefant, oder? Es gibt faszinierende Quellen, Schriftquellen über den Besuch von Elefanten in St. Gallen, oder? Und den beschreibt zum Beispiel, ich glaube, das ist etwa 1820, beschreibt den Peter Ehrenzeller in seinen Jahrbüchern, wie wieder eben ein Elefant gezeigt worden ist in St. Gallen. Nicht der erste, aber es war nicht selbstverständlich, dass man einen Elefant in St. Gallen sieht. Und dann hat der damalige Stadtintellektuelle, der Peter Scheidlin, hat ihn sofort einen Maler alarmiert und gesagt, geh mal bitte den Elefanten zeichnen und malen. Und die Bilder existieren heute noch von Hartmann, von Daniel Wilhelm Hartmann. Und dann ist der Elefant ist im Dezember, jetzt müssen Sie sich vorstellen, der ist im Dezember in St. Gallen gezeigt worden, etwa zwei Wochen. Und der beschreibt, in dem kleinen St. Gallen, wo noch nicht industrialisiert ist, wo alles noch, wo noch die Stadtmauern da sind, alles klein und eng. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, dann ist der Elefant zur Nacht wieder weggeführt worden, weil da gibt es weniger Aufsehen und dann hat man noch ein bisschen Ruhe vor der Bevölkerung, oder? Und wie es so kalt war, hat man dann den Elefanten noch zugedeckt mit Tüchern, also nicht friert, oder? Und dann beschreibt der Ehrenzähler in einem wunderbar poetischen Bild, wie dann der Elefant eben aus dem Stadttor raussieht und da die kalte Winternacht weiter trottet, Richtung Westen, Richtung Zürich. Das ist so eben das ist Exotik, wo natürlich damals, 1820, unglaublich aufregend war. Heute kann man da Tag und Nacht in irgendwelchen Discovery Channels schauen, irgendwelche Fernsehen sehen. Und jetzt noch, das ist der zweite Punkt, den ich haben wollte sagen, die Geschichte mit der Exotik, wo eben so Reisen überhaupt nicht selbstverständlich gewesen sind für so unser Reis. Und der dritte Punkt, den ich noch wollte sagen, das und da ist so ein Pointe, da sind wir zufällig drauf gestoßen. Sie müssen sich vorstellen, Nordafrika, da hat doch noch ein bisschen fast ein bisschen zu Europa gehört. Oder? Also, da hat man Kind, da hat man Handelskontakt gehabt, da hat es auch Probleme gegeben mit Piraten, die ständig Leute entführt haben aus Europa und dann hat man müssen lösen, Geld zahlen. Auch St. Galler sind entführt worden, auch Rorschach. Da die berühmte Geschichte. Aus der Bibel von Herrn von Bayer. Also Nordafrika hat man ein bisschen gekannt und das restliche Afrika war ein dunkler Kontinent, der erst im Verlauf des 19. Jahrhunderts entdeckt wurde. Und jetzt gibt es aber eine ganz lustige Pointe. Also die Menschen, die sind nicht so leicht auf Afrika gekommen. Die hätten können sich Geschichten erzählen lassen oder Objekte anschauen oder so von Afrika. Aber Zugvögel, wenn man sich das mal vorstellt, Zugvögel auch von St. Gallen, von Rorschach, die sind immer wieder auf Afrika, oder? Also die sind vorher gewesen, viel früher noch, oder? Sind die da gewesen, Menschen da, wir St. Gallen und Rorschacher, haben da viel länger gebraucht, um das Afrika uns auch noch ein bisschen quasi uns zu verschliessen und auch noch ein bisschen zum Zugvogel zu werben, zumindest während der Ferien. Und jetzt komme ich aber wieder zurück, zu Klausos, weil Klausos haben jetzt in dem Nachlass noch etwas anderes, wo es wieder auf Afrika führt. Und zwar hat der Sohn vom Oberst Klauser, der hat erzählt eine wunderbare Geschichte, hat die erlebt mit seiner Familie. Anfang 20. Jahrhundert, ich erzähle die Geschichte nur ganz kurz. Da haben sie über irgendeinen Zufall haben sie als neues Haustier einen Storch bekommen. Und der Storch, der ist dann wirklich quasi Mitglied der Familie geworden und ist da wirklich ein Hausgenoss gewesen, hat selbst lustige Mödel und Gewohnheiten entwickelt, ist zum Teil der Star gewesen, überhaupt und auch Kinder aus Rorschach haben dem Storch Brief geschrieben. Lieber Storch, ich hätte gerne noch einen kleinen Bruder oder eine kleine Schwester. Oder, also es war ganz wunderbar gewesen. Es gibt auch ein Foto, wo man den Storch noch sieht. Wenn er so ganz, wie so Störche halt so sind, oder? So ganz majestätisch und steif stachselt da mit seinen starken Beinen raus. Und dann eben, irgendwann mal ist dann der Stach einfach weg. Und Klaus hat sein Blutmaß, ja, der ist vermutlich auf Afrika. weil da war gerade irgendwie auf Sportzimmer oder was gewesen, wo dann auch die anderen Störche verschwunden sind. Und dann ist er weg gewesen. Es ist also nach dem Foto, es ist also nicht so, dass jetzt der den Storch noch hätte treffen können in Nordafrika. Oder? Aber es ist auch wiederum Nordafrika, der oberste Klauser da vor der Pyramide und der Storch, wo auch immer denn der sich umgetrieben hat, in dem Afrika. Oder? Das sind ja so ein paar Räume, die jetzt auftönen bei dem Foto. Und im Grunde genommen ist es gar nicht furchtbar dramatisch, dass man jetzt über das Foto selber nicht wahnsinnig viel weiss. Oder? Man kann das Foto in spannende Zusammenhänge stellen. Das Foto öffnet uns wie ein Fernrohr, wo doch gewisse Sachen klarer uns zeigen. Und jetzt möchte ich vielleicht noch ganz kurz etwas, noch ein tolles Beispiel noch schnell sagen von St. Gallen, noch vom Museum. Im Museum St. Gallen, also in der Völkerkundeabteilung, da sind wir jetzt intensiv dran, das zu dokumentieren. Also wie ist die exotische Welt in die Ostschweiz gekommen? Und welche Ostschweizer sind eben auch reisen früher in die exotischen Länder? Und was haben sie geschrieben über die Länder? Was haben sie fotografiert? Was haben sie für Bilder gemacht? Und so. Darum habe ich mich zum Beispiel auch mit den Elefanten beschäftigt. Oder mit den Leuen. Und so. Und jetzt etwas ganz, ganz Wunderbares. Auch ein Foto, wo man einen Abend lang darüber reden könnte. Ich würde es nur noch ganz kurz skizzieren, so quasi noch als kleinen Zusatz, als Zugabe. Also um 1900 ist ja Ägypten an sich schon nicht mehr wahnsinnig riesige Spannung gewesen. Da hat man eigentlich gekannt, oder? So 1900 ist dann zum Beispiel der Nordpol und der Südpol viel spannender gewesen, viel reisserischer. Dort sind noch dann die heißen Geschichten gelaufen, wo man jetzt ja das 100-Jahr-Jubiläum hatte. Amundsen und Skotten und so. Und jetzt ist Folgendes, es gibt ein wunderbares Foto aus dem Jahr 1913, aus Philadelphia in den USA. Das hat den Titel «The Three Polar Stars», die drei Polarsterne. Und dann sieht man die damaligen drei Superstars von der Polreisenden. Man sieht den Roald Amundsen, der Ernest Shackleton und der Admiral Peary. Alles so trautige, grimmige Gestalten, also irgendwie Eisenfresser und Marathonläufer, so irgendeine Mischung. Eindrückliche Gestalten. Und jetzt ist so, wie gesagt 1913, und jetzt ist so, St. Gallen, im Stickereibund St. Gallen, hat man sich auch ungeheuer interessiert für die Entdeckerstars und hat probiert, wo es noch gegangen ist, so Entdeckerstars auch zu einem Vortrag auf St. Gallen zu holen. Oder? Und von diesen drei, oder, hat man es bei zwei nicht geschafft. Der Roald Amundsen ist tatsächlich auf St. Gallen gekommen im November 1912 zu einem Vortrag. Hat zwar brutal viel gekostet, aber die Tonhalle war gerammelt voll, der Billetvorverkauf ist super gelaufen und also man war sehr zufrieden mit der Veranstaltung. Der einzige Schönheitsfehler, den es dann hatte, man hat am Tag vor der Eröffnung, vor dem Vortrag, hat man realisiert, wir haben keine norwegische Fahne. Und dann hat man ein Telegramm geschickt auf Bern, das Konsulat, könnt ihr uns nicht eine Fahne schicken? Und dann haben die geantwortet, da gehen nicht. Sie haben nur eine und die dürfen jetzt nicht weggehen, aus völkerrechtlichen Gründen und so. Dann haben sie halt bei der Tonhalle zum Gallen keine Fahne können herentun. Der Grund war, dass die Fahne überhaupt nicht wollen herentun, oder? Der Amundsen hat und seine Leute haben, wo es am Südpol war, in der norwegischen Fahne gekisst. Da gibt es auch Fotos. Und dann haben St. Galler irgendwie gefunden, wenn der am Südpol eine norwegische Fahne her tun, dann könnte ich mir jetzt St. Galler eine norwegische Fahne her tun. Für den Amundsen. Und wo den Amundsen da referiert hat in der Tonhalle, er hat Deutsch können, ein bisschen gebrochen, aber er konnte. Dann ist, hat er erzählt, in ein paar Minuten auch, eben wie dem da war, wo es an Südpol gekommen ist. Und dann haben St. Galler spontan applaudiert. Das ist auch noch interessant. Oder? So begeistert war von dem Amundsen. Also das war der erste Polarstern. Der zweite, der Admiral Peary, da haben sie es auch geschafft. Der Peary hat auch eine Agentur gehabt, einen Agent, einen Veranstaltungsagent, wie der Amundsen, der eben das organisiert hat. Auch der Polarstar ist auf St. Gallen gekommen, 1913. Und beim Ernest Shackleton haben sie es St. Gallen nicht geschafft. Es gibt im Archiv gibt es etwa 8 oder 9 Briefe, die auf London sind. Oder beziehungsweise etwa 3, die zurück sind von London auf St. Gallen. Eben, bitte, bitte, Herr Shackleton, kommen Sie doch auf St. Gallen und so. Und der Shackleton hat einfach nicht wollen, hat keine Zeit gehabt, wie auch immer. Das heisst, das grosse St. Gallen hat von diesen 3 Polarstars hat es 2 können herholen. Und da war auch nur möglich, weil St. Gallen halt dort wirklich ein eine Nummer war. Also da hat man wahrgenommen, auf der internationalen Bühne und der Weltbühne. Wenn heute St. Gallen wollen, 3 so einen Polarstar holen, glaube ich, wird es nicht mehr unbedingt gelingen. Das ist noch eine kleine Zugabe, um einfach zu sagen, Ägypten ist ja schon toll und interessant, aber so 1890, wo der Oberst Klauser da ist, ist es nicht mehr der Hit gewesen, wo es, sagen wir noch 1820 war, nicht 1820, wo die Mumie Schepenese in die St. Galler Stiftsbibliothek gebracht worden ist, wo dann in St. Gallen ein kleines Ägyptenfieber losgebrochen ist. Jetzt so, da gehen schon so reisende her. Ich könnte noch viel, viel mehr erzählen, aber ich glaube, es wäre zu viel ist auch nicht gut. Ja, das sind ein paar Einblicke so ein bisschen in das. Und wir freuen uns wirklich sehr, dass wir das Geschenk haben.